Da sind wir nun also beim Finale und dem vierten Advent 2024. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesen Folgen hier und natürlich bedankt sich das ganze Team bei euch, dass ihr trotzdem so fleißig zuhört. Egal, ob es der Free Feed oder der Premium Feed ist. Heute geht es um Zelda und das habe ich mir extra für das Finale aufgehoben, weil ich dachte, das wird euch doch sicherlich jucken. So, nun viel Spaß, eine schöne Weihnachtszeit und falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ihr wunderschönen Menschen von nerdpodcast.de. Danke für eure Unterstützung. Und heute haben sich Christian und Matthias mal was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar die Buchstaben L. Ja, was ist L? Natürlich The Legend of Zelda. Und da haben sie tatsächlich über sämtliche Teile geredet. Viel Spaß nun mit dem neuen Podcast und auch ich werde bald wieder am Start sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Und hier sind sie wieder, die zwei holden Recken von Je Oller Je Doller. Der Matthias und ich, der Christian, sind heute da, um euch das Videospielalphabet mit dem Buchstaben L näher zu bringen. Und was liegt da näher als, Matthias, was hast du vorbereitet?
Legend of the Mystical Ninja, aka Gambare Goemon.
Oh Gott, da habe ich ja noch weniger dazu beizutragen. Ich denke, M könnte dann Mystical Ninja werden. Nein, es ist The Legend of Zelda.
Genau.
Und das ist ja eine Wahnsinnsreihe, mit der quasi ich würde mal behaupten, jeder, der mit Videospielen irgendwas zu tun hat, kann sich irgendwie an ein Zelda erinnern, was er zumindest mal angespielt hat. Ich schätze jetzt mal, bei unserer Hörerschaft wird es höchstwahrscheinlich bei den meisten A Link to the Past sein, mit dem jeder was anzufangen hat, zumindest schon mal was davon gehört
also gut,
hat.
Und ich finde, es gibt ja wirklich in jeder Generation von Zelda-Spielen gibt es ja dieses eine, das wirklich, also in meinen Augen, definierend für die Konsolengeneration oder die Zeit auch ein bisschen ist. Und wie du auch sagst, ich finde, Zelda ist so eine Spielereihe, die ist da ganz oben mit Final Fantasy, mit Mario, mit Half-Life, weißt du, mit denen, die einfach halt Synonyme für Videospiele sind in meinen Augen. Also.
Absolut. Und tatsächlich auch ein Begründer des Adventure-Genres bei Zelda eben speziell. Aber wer ist dieser Zelda und wer muss den Link retten?
Der Boomer-Joke muss jetzt raus. Das hat Chris Verbot für zwei weitere Folgen für schlechte Scherze. Bevor du auch kommst genau. Mit, warum kann Metroid nicht kriechen? Das ist auf einem ähnlichen Level. Aber
verdammt.
Du hast ja gemeint, du hast ja Link to the Past erwähnt. Was war denn von all diesen vielen Zelda-Spielen, Chris, gleich vorweg, was war denn dein erstes Zelda, mit dem du eine aktive Erinnerung hast?
Tatsächlich bei mir 1991 Legend of Zelda A Link to the Past auf Super Nintendo. Damals nicht gekauft, sondern irgendwie nur geliehen von irgendjemandem und auch aktiv gespielt. Leider nie durchgespielt. Aber da kommen wir dann sowieso noch dazu, dass ich eben sehr viele Zeldas begonnen und mir angeschaut habe. Aber ich habe tatsächlich keines beendet, nicht eins. Und jetzt höre ich schon das Raunen durch die Hörerschaft.
Ah.
Aber ja, keine Ahnung. Ist am Ende bin ich irgendwie immer drüber abgestorben.
Ist
und
ja auch,
hab's nie durchgespielt.
Sind auch nicht unbedingt alles jetzt kurze Spiele. Also selbst für damalige Verhältnisse, ich meine, das erste Legend of Zelda fürs NES war ja auch schon für damalige Verhältnisse, ich meine, es gab ja einen Batteriespeicher. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was Gewöhnliches, finde ich, für jetzt die Zeit auf dem NES. Wir haben ja vorher drüber gerätselt, ob vielleicht darum in Japan ist Legend of Zelda nicht fürs Famicom direkt, sondern fürs Famicom Disk System erschienen. Ob das vielleicht auch mit einem Speicherhintergrund hatte. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Spiele, die ich gespielt habe auf dem NES, dann fällt mir fast eigentlich keins ein, das einen batteriegestützten Speicher hatte, sondern halt höchstens Passwörter, weißt? Sowas wie die Megamans und sowas. Oder ich weiß gar nicht, wie es bei ob es bei Castlevania irgendwie, ich glaube, da gab es da Passwörter, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder ja, also das höchste Gefühl war wirklich Passwörter oder halt ein Level-Select-Cheat. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was eben so ein Spielstand-Ding hätte wie Zelda.
Ja, insgesamt denke ich gerade, das geht schon wieder völlig konfus los, wie wir einsteigen in den Podcast jetzt. Was sind die Ursprünge? Also es ist auch eine Serie gegründet, genauso wie Mario, von Shigeru Miyamoto. Das mal so als Randnotiz. Begann alles 1986 mit The Legend of Zelda auf, wie wir schon gesagt haben, Famicom Disk System, was ich persönlich schon mal völlig obskur finde. Das auf einem Gerät, also das Famicom war ja maximal erfolgreich in Japan, beziehungsweise weltweit maximal erfolgreich, dann eben auch als NES. Und dennoch bringt man eben das Adventure raus auf dem Add-on, und Add-ons sind eigentlich immer so Geräte, die sich traditionsgemäß nie so gut verkauft haben. Das Famicom Disk System war nicht gänzlich unerfolgreich und ist eben, wie du vorhin schon erwähnt hast, davon auszugehen, man musste es ursprünglich veröffentlichen auf dem Famicom Disk System, damit man eben speichern konnte. Und auch, ich denke, der Modulspeicher war schlicht nicht groß genug zu der Zeit, als es 86 eben entstand. Dann 87, 88, als die Veröffentlichungen in USA und Europa waren, war man da wahrscheinlich technisch einfach schon weiter und konnte das eben dann doch in Modulform rausbringen. Außerdem, das Famicom Disk System gab es ausschließlich in Japan. Also es gab diesen Diskspeicher weder in den USA noch in Europa.
Aber du musst auch bedenken, ja, du sagst, natürlich, wenn wir jetzt heute zurückblicken, dann ist es ein obskurer Move, ja, dann ist es dann, denk mal, warum packen die jetzt ihr dieses Heavy-Hitter-Action-Adventure auf dieses andere System, auf dieses Add-on? Das konnte ja damals auch keiner an, weißt, dass es eben, gerade wie du sagst, das war ja auch im Grunde was ganz Neues, gerade für Nintendo so ein Spiel, weißt, nachdem du von eher Arcade-lastigen Games dann zu sowas übergehst. Das war bestimmt ein Experiment, weißt? Das ist natürlich, das war in keinster Weise absehbar, dass es dann so Hand und Fuß haben wird. Ich denke mal, das ist da einfach der Grund für auch ein bisschen.
Ich habe tatsächlich vorab nicht großartig recherchiert, wie die ganze Entwicklungsgeschichte zum ersten Zelda war. Aber es ist durchaus gut möglich, dass einem zu Beginn nicht klar war, dass das so eine Riesenserie natürlich wird.
Natürlich nicht.
Ähnlich wie bei Final Fantasy und Dragon Quest war es ja nicht anders.
Genau.
Dass das alles so einschlägt und so riesengroß irgendwann wird, war da keinem bewusst.
Und
das stimmt wohl.
Und du sprichst ja auch davon, dass der Shigeru Miyamoto, einer der bekanntesten Spieldesigner aller Zeiten, war hierfür verantwortlich. Und ich bin sicher, du kennst doch die Geschichte, was die Inspiration für Zelda war, oder?
Ah, warte, ja, das hab ich tatsächlich schon mal gelesen. War das nicht irgendwas mit seinem Sohn oder seinen Kindern?
Es ging um ihn, also ich komme ja auch vom Land, ja. Und ich zum Beispiel, ich bin immer mit einem Holzstock als mein Schwert in den Wald gelaufen, habe Abenteuer gespielt, ja. Und das hat Miyamoto auch gemacht als Kind, der kommt ja aus Kyoto. Und er hat diese Erinnerung gehabt, wo er als Kind in die Wälder oder Hügel um Kyoto rumgegangen ist und hat da so eine Höhle gefunden. Dann ist er in die Höhle rein, die Höhle erkundet, und er wollte dieses Gefühl von Entdecken in Spieleform übertragen können. Das war sein Plan. Und so ist eben dann das Konzept für Legend of Zelda entstanden.
Und der Plan ist halt einfach mal super aufgegangen.
Genau.
Das ist sehr, sehr cool. Ja. Okay. Dann gab es den zweiten Teil. Wir kommen ganz gleich auf unseren Lieblingsteil. Ich denke mal, bei dir ist es auch, das auf Super Nintendo ist dein Lieblingsteil.
Ja, haben es ein paar tatsächlich. Kommt drauf an.
Okay, cool. Ganz kurze Zwischennotiz noch. Es erschien relativ bald, nämlich gleich ein Jahr drauf, Zelda 2, The Adventure of Link. Und das hatte einen Perspektivenwechsel.
Ja.
Das war auf einmal ein Side-Scrolling-Spiel. Ich habe es tatsächlich selber nie gespielt.
Aha.
Ich kenne halt nur Screenshots und kann nicht mal sagen, ob es dann trotzdem eine Oberwelt mit Dörfern und so weiter gab und das einfach nur die Dungeons 2D waren. Da kannst du jetzt mehr informieren.
Genau, also Zelda 2 hat immer noch eine Overworld. Es ist sehr, ich würde es mal vergleichen, es hat so ein bisschen dann den Vibe von einem JRPG, wie eben Final Fantasy oder Dragon Quest, weil du hast diese Overworld und alle Orte, das heißt Dungeons, Höhlen, Dörfer, sind dann diese 2D-Action-Passagen. Und du hast auch auf der Overworld dann Zufallskämpfe, die auch dann eben in kleinen 2D-Arenen ausgetragen werden. Allgemein ist das Spiel sehr progressiv. Also es hat nicht nur eine andere Perspektive für die Actionsequenzen, sondern nutzt auch zum Beispiel ein Magie- und ein Erfahrungspunktesystem. Das heißt, du kannst auch Level-Up erhalten. Das heißt, es hebt sich da schon klar von der Struktur vom ersten Teil ein wenig ab. Aber ich meine, heute kann man zurückblicken und sagen, boah, ja, das ist halt anders als alle anderen. Aber zu der Zeit, wenn es nur zwei Teile gibt, dann ist es halt mal was anderes und dann nicht dringend halt, man hat halt experimentiert, ne? Und geguckt, was halt funktioniert. Der Hot Take von mir ist, das Spiel hat einen sehr schlechten Ruf. Mhm. Ich finde heutzutage, dass es besser gealtert ist als Teil 1 tatsächlich. Teil 1 ist ganz klar das, was man eben sich unter Zelda vorstellt, aber rein spielerisch finde ich tatsächlich, hat Zelda 2 wesentlich mehr zu bieten, jetzt retrospektiv. Besonders wenn man eben dann, es gibt einen schönen ROM-Hack, der eben so ein bisschen Quality-of-Life-Features hinzufügt und ein paar Unebenheiten glatt sieht, die halt einfach vom Alter auch geschult mitgekommen sind. Und ich finde, das Spiel sollte man auf jeden Fall mal angucken. Also man darf sich da jetzt nicht so von diesem, es ist halt cool, das zu haten, finde ich. Und es hat es absolut nicht verdient.
Ich habe aber auch neulich so ein bisschen auf YouTube mitbekommen, dass eben, da war genau der gleiche Tenor, wie du jetzt sagst, dass viele auf das Spiel schimpfen und dass es aber eigentlich besser ist als sein Ruf.
Ja, gar auf jeden Fall.
Okay. War halt natürlich, wahrscheinlich war man damals einfach enttäuscht und hatte ein bisschen was anderes erwartet nach dem ersten Legend of Zelda.
Ich weiß es nicht. Und also ich kann gar nicht reingucken, wie natürlich die Stimmung damals war. Ich kenne halt nur die modernen Aussagen dazu, also von, jetzt sagen wir mal, so Mitte 90er aufwärts, weißt? Weil dann ist ja irgendwann klar, wenn halt es 4 Spiele gibt und es ist eindeutig, dass es rausfällt aus dem Muster, dann ist es halt das schwarze Schaf.
Mhm, ja, das stimmt wohl. Und ich denke aber, es wird mir gerade so bewusst, dieser Wechsel zwischen Oberwelt und 2D-Dungeons, das hat ja fast dann was von Gargoyles Quest. Da war es genau das Gleiche. Du hast eine Oberwelt oben, bist in Dungeons gegangen, hattest Random Encounter und die waren dann immer in 2D.
Das greifen sie auch tatsächlich in späteren Spielen auch nochmal auf. Ich meine, das erste Zelda hatte auch 2D-Einlagen in den Dungeons. Wenn du eben zum Beispiel in einem Dungeon irgendwie in ein Untergeschoss bist, hast du auch so eine kleine 2D-Einlage gehabt. Aber das war natürlich anders, weil Zelda 2 hat sich ja dann schon auch wie ein Plattformer gespielt, der hat ja einen Jump-Button gehabt, etc. Das war ja schon nochmal ein bisschen anders. Aber wie gesagt, auch durch die gesamte sehr rollenspielige Struktur hebt sich es halt auch sehr stark vom ersten Teil ab.
Ja, nachdem die Kritik an Teil 2 eben recht laut war und alle das nicht so gut fanden, wechselte dann 1991 Legend of Zelda A Link to the Past für Super Nintendo wieder in die althergebrachte Perspektive. Ja, und ich persönlich und was eben noch hinzukam, der dritte Teil von Zelda hat 2 Ebenen quasi. Also es gibt diese Dark World. Und es gibt die normale Welt, wo man hin und her wechselt mit einem Spiegel und es ist wahnsinnig viel Puzzle-Elemente, fand ich. Auch da kannst du wieder mehr dazu sagen als ich, weil ich kann am Ende nur sagen, ich habe es gespielt und ich war irgendwann überfordert mit der Wechselwelt. Dass man eben quasi an bestimmte Stellen im Spiel gehen musste, um dann zu wechseln mit dem Spiegel, um dann dort in dieser düsteren Welt wieder ein Rätsel lösen zu können. Aber das ist auch nur mein vor 30 Jahren ja. Ich, was damit nichts anfangen konnte.
Also ich muss gleich vorweg senden, das ist mir natürlich sehr, sehr biased, weil das A Link to the Past ist mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dieses Videospiel schon gespielt habe, in allen möglichen Variationen. Und ich habe, also mal für Kontext, ich habe das Game bekommen mit meinem SNES zusammen. Ich glaube, das war 93 oder 92. Ich meine, es war 93 zu Weihnachten. Da habe ich mein SNES bekommen. Und mein Vater hat sich ursprünglich für sich dazu A Link to the Past gekauft. Da dachte er, möchte vielleicht auch sowas haben, was er mal spielen kann. Und das Game hat mich,
schöne Geschichte.
Das Game hat mich halt dann damals sehr interessiert, aber es hat mich auch sehr überfordert. Weißt du, mit 6, du hast gerade angefangen zu lesen, ja. Es ist ein relativ düsteres Spiel und ich habe es dann, es wurde mir dann verboten, irgendwann zu spielen, weil laut meinem Vater ich Albträume bekommen habe davon. Wie viel davon wahr ist, kann ich jetzt heute nicht sagen. Aber ich weiß noch ganz genau, dass mich das Spiel schon damals sehr fasziniert hat. Die Welt, die Musik, eben dieses Gefühl von Entdeckung, ja, das war was ganz Besonderes für mich, was ich bisher noch keinem anderen Videospiel erlebt habe. Und ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Ich weiß, ich habe es irgendwann durchgespielt, aber es war für mich wirklich ein Abenteuer. Es war wirklich eine Investition, ein langer Weg und jeder Schritt vorwärts war wie so ein Meilenstein auch. Das heutzutage, klar, wenn ich kenne dieses Spiel auswendig. Ich habe ungelogen, ich habe das Spiel, ich habe die ersten zwei Dungeons des Spiels gespielt, ohne was zu sehen. Nur anhand von Mass Memory und Geräuschen on Stream mal. So sehr kenne ich dieses Spiel. Und
wie krass.
Also es war für mich so ein bisschen, es hat so das Tor geöffnet. Eben davor war meine Videospielerfahrung primär Mario und sowas, also ja, Action Games, ne? So arcadige Sachen halt. Und das war das erste Mal, dass mich eben eine Welt richtig in sich reingezogen hat. Und das hat eben auch dann natürlich den Spielegeschmack stark geprägt. Und wie du sagst, es hat halt diese ganz coole Mechanik, dass eben die Welt gespiegelt ist. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Motiv. Das wird von späteren Titeln der Reihe auch noch ein bisschen aufgegriffen. Also ich kann einfach rausgreifen, Ocarina of Time hat ja sowas in die Richtung ein bisschen. Dann auch der direkte Nachfolger logischerweise, Link Between Worlds hat das. Das ist was das Spiel sehr spannend gemacht hat. Weil es dann auch noch mal so ein, man denkt, das Spiel ist zu Ende. Oder es geht dem Ende entgegen und dann hat es halt nochmal eine komplett zweite Hälfte, die nochmal ein bisschen massiver ist. Und es ist wirklich, wirklich toll. Es hat so viele Geheimnisse. Und was es halt auch ein bisschen macht, ist, oder ein bisschen weniger macht, tatsächlich als die ersten beiden Teile ist, es ist ein bisschen weniger offen. Es sagt dir ein bisschen mehr, wo du hin musst. Es hat ein bisschen mehr Führung, was aber auch gut ist. Weil das ist eben das, was ich zum Beispiel jetzt am ersten Zelda so ein bisschen kritisieren kann. Es ist natürlich sehr vage. Ne? Das macht auch ein bisschen vom Charme aus, logischerweise. Aber A Link to the Past, was erstes so ein bisschen eine grobe Richtung vorgibt und auch zugänglicher war. Es war einfach, man hat gemerkt, es ist eine neue, wenn man den Kontext hat von Teil 1 und 2, ist es so ein bisschen wirklich diese neue Ära von Videospielen. Aber ja, grandioses Game, ikonische Musik, die Optik, Wahnsinn, immer noch wunderschön anzuschauen. Ich meine, ich war jetzt ja, als ich in Japan war, in den Nintendo Stores und da hast du primär drei Arten von Zelda-Merch gesehen. Also von den Bildern oder von den Grafiken, die sie nutzen, eben aktuell, Tears of the Kingdom.
Ich wollte gerade sagen, lass mich raten. Wahrscheinlich Tears of the Kingdom, wahrscheinlich Wind Waker, nee, oder?
Es sind drei Stück. Es waren Tears, es war Ocarina of Time und es war Legend of Zelda Link to the Past. Also das sind, also man sieht auch, Nintendo sieht hier, wie ikonisch eben auch diese Sprites zum Beispiel sind, sie immer noch.
Es ist auch, also es ist wirklich ein Spiel, wir letztes Jahr irgendwann, als wir es für den Retroplays-Podcast ja mit angesprochen haben, habe ich ja nochmal reingeschaut wieder. Das sieht halt einfach auch heute noch, es ist perfekt gealtert.
Das kannst du.
Es sieht immer noch wunderschön aus.
Das kannst du jedem hinsetzen heute noch. Das sieht aus wie ein modernes Spiel, theoretisch, wenn du es halt schön abgescaled hast oder so. Oder wenn du zum Beispiel auf Nintendo Switch gibt es ja die SNES-Library, kannst du immer noch spielen. Es gibt übrigens einen lustigen Übergang jetzt zum nächsten Teil der Reihe, aus der 93 erschienen ist, mit Link's Awakening für den Game Boy. Ich habe dir erzählt, dass ich dann nicht mehr A Link to the Past spielen durfte, aufgrund von, weil ich anscheinend Albtraum bekommen habe als Kind. Und ich hatte dann aus irgendeinem Grund, hatte ich aber Link's Awakening. Vielleicht war es nur ausgeliehen, aber ich hatte Link's Awakening. Und da war ich dann schon ein bisschen älter. Das war dann wahrscheinlich dann, als ich dann Anfang zweite Klasse war, konnte dann lesen wesentlich besser, konnte auch ein bisschen mehr das verstehen. Und durch das, dass ich dann dieses Spiel gespielt habe, hat dann mein Vater mir wieder Zugriff zu A Link to the Past gegeben. Aber Link's Awakening war technisch gesehen das erste Zelda, das ich dann wirklich viel gespielt habe, weil ich eben keinen Zugriff auf A Link to the Past mehr hatte. Und das weiß ich noch ganz genau, dass ich eben hier mehr Zeit hatte, bevor ich dann wieder zurückgehen konnte. Das war nämlich auch ein großartiges Spiel für den Game Boy, finde ich, Link's Awakening. Also auch jetzt rückblickend.
Also Link's Awakening ist der absolute Wahnsinn, wenn du dir überlegst, in so ein kleines Modul wird so viel gepresst.
Ja.
Also wirklich ein komplett ausgewachsenes Adventure. Wobei ich da ein kleines bisschen von was rede, von dem ich keine Ahnung habe. Ich weiß es nur, dass es in meiner Kundschaft, als ich den Laden noch hatte, es war immer das gefragte Gameboy-Spiel, was jeder gesucht hat, jeder gerne haben wollte. Entweder die Variante als auch die Gameboy Color-Variante, die dann Link's Awakening DX heißt.
Genau, wollte ich auch
erwähnen. Sind beides die beides sehr gesuchten Spiele immer gewesen. Nur, ja, ich habe es tatsächlich nie gespielt. Gar nicht. Ich kenne Screenshots, ich kenne Videos, ich habe es nicht gespielt.
Ich glaube, das wäre so ein Spiel, wenn du mal wirklich sagst, du möchtest ein Zelda spielen, ja, oder du möchtest nochmal im Spiel eine Chance geben aus der Reihe, dann ist, glaube ich, Link's Awakening eine sehr gute Option, weil es ist halt schon, auch wenn es natürlich ein voll ausgewachsenes Zelda ist, hat es natürlich schon die Vorzüge von einem Handheld gegeben. Es ist jetzt nicht die riesige Welt, es ist, die Dungeons sind relativ kompakt und auch das komplette Remaster für die Switch ist da wirklich eine große Empfehlung. Es ist wirklich ein 1:1 Port spielerisch und von der Welt, aber natürlich optisch komplett aufgearbeitet.
Das hat mich völlig weggeblasen auf der Switch damals, als ich die Optik gesehen
habe. Das sieht aus wie so ein Spielzeugset, weißt du, wie so, wenn man so mit Figuren spielt. Und das finde ich sehr charmant. Also da war ich zuerst ein bisschen kritisch, aber weil ja, ob das halt nicht zu, wie kann man sagen, zu steif wirkt. Aber das war auch eins, also das sind auch übrigens die drei Spiele, die ich bisher am meisten gespeedrunnt habe, sind eben A Link to the Past, dann Link's Awakening DX und der Switchport von Link's Awakening, weil das wirklich für mich so gute Spiele sind, dass ich die immer wieder spielen wollte.
Tatsächlich ist das fast eine Hausaufgabe für mich. Sowas fixt mich ja dann immer wieder an, dass ich doch Link's Awakening einfach mal wieder reintue. Möglichkeiten gibt es ja diverseste, das nachzuholen.
Genau.
Ich glaube, dass ich werde im nächsten Podcast dich wissen lassen, ob ich mich rangesetzt habe.
Weil, wie gesagt,
aber das klingt nach was, wo ich Bock drauf habe.
Das ist kein mega Zeit-Commitment. Also das Spiel ist wirklich nicht so groß. Und es ist auch in meinen Augen vom Schwierigkeitsgrad her wesentlich einfacher als A Link to the Past jetzt. Also vielleicht eben auch dadurch, dass es eben für Handheld entwickelt wurde, auch die Optionen limitierter waren. Es ist an ein paar Stellen ein bisschen kryptisch, aber es gibt eine Ingame-Funktion, wo man eben so eine kleine Hotline anrufen kann, so Telefonzellen, und dann wird gesagt, hey, hast du mal versucht, das zu tun zum Beispiel? Das ist dann ziemlich hilfreich.
Ach, cool. Mhm. Das ist natürlich auch schön, wenn es ein Spieler so ein bisschen an die Hand nimmt.
Ja, genau.
Ja.
Dann kam der Heavy Hitter. Jetzt geht's los.
Eben gar nicht. Nein? Ich weiß nicht, ob du die Liste so vor dir hast. Jetzt wird's ganz obskur.
Also ich bin bei der Hauptreihe. Ich weiß, was du jetzt machst, aber ich bin bei der wirklichen Hauptreihe, nicht bei irgendwelchen Ablegern und Varianten.
Ich deraile jetzt ganz kurz komplett. Das geht auch ganz schnell.
Ich weiß schon.
Das Lustige dazu ist aber, ich habe erst neulich in einem Forum wieder gelesen, ja, und es wäre ja so leicht, immer auf den drei Teilen für das Philips CDI rumzuhacken. Und sie wären ja gar nicht so schlecht.
Okay, da habe ich viel zu sagen. Tatsächlich.
Und ich denke mir so, sorry, nein, ich kenne nur Videos und sie sind alle gesamt furchtbar. Es gab eben aufgrund eines Deals, dass Nintendo ein CD-ROM veröffentlichen wollte. Die Geschichte ist bekannt, am Anfang mit Sony den Deal, danach wurde das umgeschwenkt auf Philips und Philips durfte für ihr eigenes Multimedia-System, dem Philips CDI, die Marken Mario und Zelda auch veröffentlichen. Und es entstanden dadurch die Spiele Zelda, der Zauberstab von Gamelon. Es entstand Link und die Fratze des Bösen und ein Zeldas Adventure. Alle drei, ich kenne, wie gesagt, nur Videos. Sie sind maximal furchtbar.
Pass auf. Also erstmal noch zur Info für alle, das Wand of Gamelon und das Faces of Evil sind beides Side-Scrolling-Adventure-Games. In dem einen spielt man Link, im anderen spielt man Zelda. Und Zelda's Adventure ist eben ein klassisches Overhead-Action-Adventure, wo man auch Zelda spielt. Ich habe tatsächlich für einen Livestream vor ein oder zwei Jahren, habe ich tatsächlich Wand of Gamelon und Faces of Evil beide durchgespielt. Aber in einem ROM-Hack, das so ein paar Quality-of-Life-Features bietet, wie zum Beispiel, dass du eben in Türen leichter reinkommst. Also die Spiele waren einfach auch geplagt ein bisschen von dem Gamepad des CDIs. Ich muss sagen, pass auf, und jetzt sind diese Spiele gute Zelda-Spiele? Nein. War ich durchgehend unterhalten, als sie gespielt habe? Auf jeden Fall, ja. Also, die haben so ein paar animierte Zwischensequenzen. Das ist so ein bisschen wie ein Fiebertraum, ja. Es ist, du hast irgendwie so...
Charaktere von Hieronymus Bosch.
Das ist brutal, weißt du, da ist dieser Boss und du klopfst den um und dann schmilzt der und dann während der schmilzt sagt er so, I'm dying. Und dann hast du einfach das komplett stoische Gesicht von Zelda und sie sagt einfach nur, good. Und das ist einfach Wahnsinn. Und noch ein Fun Fact, es kommt jetzt ein Spiel raus, ich kann dir leider den Namen nicht sagen, das wäre jetzt natürlich top gewesen. Es kommt ein spiritueller Nachfolger raus zu diesen Spielen, die genau diesen Stil haben. Ich glaube, das kommt über Devolver. Und die Original-Voice-Actor von Link und Zelda aus diesen alten CDI-Spielen haben auch Rollen in diesem neuen Spiel dann.
Ach, wie krass. Hat es am Ende doch noch so einen Impact gehabt.
Ja, also es ist auf jeden Fall Kult-Games, so ist es nicht.
Mhm. Was ich noch gefunden habe, ist, dass die Story von Zelda's Adventure hat ein Fan auch geportet als Gameboy-Modul nochmal.
Auch eine gute Idee, ja.
Also es gibt also die Möglichkeit, zumindest das nachzuholen in eben dann Gameboy-Gewand. Aber auch da habe ich mir nicht weiter angeschaut, habe halt nur gesehen auf romhacking.net, dass es eben da so eine Variante von gibt. Aber jetzt tatsächlich nur ganz kurz dieser Ausflug, ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Und am Ende des Tages finde ich es jetzt ganz cool, dass du eben dann auch sagst, hey, du hast sie gespielt und sie sind halt einfach keine guten Zelda-Spiele, aber du wurdest gut unterhalten.
Genau.
Und das ist dann natürlich auch schon wieder nice.
Sie sind mechanisch schon natürlich wilde Videospiele, aber es ist halt wie so ein Trash-Film, weißt du, ein bisschen. Also sie waren jetzt nicht so scheiße, dass ich sage, es war kompletter Murks oder es war halt unspielbar. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, so ist es nicht.
Mhm. Ich finde halt eigentlich nur als Randnotiz, ich finde verrückt, dass Nintendo, die immer auf ihren IPs wahnsinnig den Daumen drauf haben, das so rausgegeben haben, um eben diese Mario- und Zelda-Spiele von komplett anderen Teams so vermurksen zu lassen. Aber daraus haben sie wahrscheinlich dann am Ende gelernt.
Ja.
Und genau deswegen haben sie dann immer die Hand drauf gehabt. Und es wurde zwar noch mal später, kommen wir dann nachher noch drauf, geoutsourced.
Aber gut.
aber eben, genau, zu japanischen Firmen, die auch wussten, was sie tun. Dann kommen wir wieder zur Hauptserie. Wir sind bei Legend of Zelda Ocarina of Time 1998 fürs Nintendo 64.
Und wie da, ich habe ja neulich in einem YouTube-Video darüber gesprochen, das auf dem Retro-Blaze-Kanal erschienen ist. Da habe ich ja ein bisschen über meine Weihnachtserinnerungen gesprochen von den ganzen vergangenen Jahren und Retro-Jahren. Und Ocarina of Time ist neben eben dieser A Link to the Past oder halt allgemein SNES-Geschichte eins von den Spielen, die mir damals am meisten hängen geblieben sind. Ich muss gleich vorweg schicken, das N64 war meine erste Konsole aus eigener Tasche. Das heißt, sie hat schon besonderen Platz in meinem Herzen. Aber vieles darauf ist einfach nicht gut gealtert und Ocarina of Time macht hier keinen Unterschied. Es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss. Das Spiel an sich ist großartig, finde ich. Das Design davon, die Welt, alles, die Musik, aber das ist halt ein bisschen das Opfer der Konsole. Ocarina of Time war das erste Videospiel, an das ich mich erinnere, auf das ich gehypt war. Wo ich Bilder gesehen habe und wo ich dachte, ich muss dieses Videospiel haben. Nicht nur, weil es irgendwie jetzt so der neueste Teil von meiner Lieblingsspielereihe war, sondern es war schon ein Happening. Also wenn ich mich zurückerinnere an Klassenkameraden, an Cousins, an also die gesamte Stimmung um dieses Spiel und das Release war irgendwie total elektrisierend.
Tatsächlich kann ich mich auch noch dran erinnern, du kennst vielleicht noch die Game Zone in München.
Ja.
Dort habe ich 1998 Ocarina of Time an Day One als US-Modul in der goldenen Verpackung gekauft. Weiß der Geier warum? Wahrscheinlich, weil ich einfach fürs Nintendo 64 ein tolles Spiel haben wollte und mir klar war, dass Ocarina of Time eben super sein wird. Hab's aber leider dann eben, ja, wie jedes Zelda, nicht weit gespielt. Aber ich hatte es damals direkt Day One. Es war absurd teuer, weil GameZone war für US-Importe immer sehr teuer. Ich meine, 180 Mark hat das gekostet. Aber das musste irgendwie Day One gekauft werden. Also ich kann die Faszination hatte ich auch.
Also, ja. Also wie gesagt, also ich alles, was ich jetzt sage, ist abgesehen davon, dass halt natürlich das Original-Game in meinen Augen schlecht gealtert ist. Es gibt ja auch den Nintendo 3DS Remake. Aber ich weiß noch ganz genau, das war für mich, also das war wirklich ein Schritt vorwärts in dem, was ich damals annahm, was Videospiele sein können. Muss ich ganz fair sagen. Als jemand, der auch nicht mit einem PC aufgewachsen ist, wo natürlich auch schon sehr früh andere Games dieser Art hätten eine Chance gehabt, war das für mich wirklich, ich habe dieses Spiel angemacht und dann geht's los mit dieser Sequenz und du bist in diesem Wald. Ich weiß noch bis heute, also die Musik und einfach das Gefühl, das war so eine Romantik hatte das. Kann man gar nicht anders sagen für mich. Es hat mich komplett eingenommen. Ich war gefesselt wie noch nie in meinem Leben und ich habe stundenlang dieses Spiel gespielt. Also ich, ja, das war wirklich eine Faszination, kann man sagen. Und es hat eben diese 3D-Welt mit diesem, auch genau wie Link to the Past, man kommt an einen Punkt im Spiel, wo man denkt, ah, es geht dem Ende entgegen und dann öffnet es mal eine komplett neue Spielwelt. In dem Fall ist es so, dass man eben als Link beginnt, der noch ein Kind ist und nach dem ersten, ich würde mal sagen, Viertel vom Spiel zieht man das Master Sword aus dem Stein und dann wird man in die Zukunft gesendet und ist dann erwachsen und erlebt dann sozusagen die Spielwelt Hyrule in der Zukunft und dann ist die eben durch das, dass man eben als Held nicht da war, zugrunde gegangen, überall sind Zombies, alles ist düster. Und das hat dann so ein bisschen diesen Vibe, wie bei A Link to the Past mit der Schattenwelt, dass man auch zwischen den beiden Zeiten hin und her wechseln muss für manche Rätsel, um eben dann Dinge in der Vergangenheit erledigen muss, um die in der Zukunft weiterzumachen. Sehr cooles Design, tolles Storytelling, super Worldbuilding auch. Wie gesagt, da ist es absolut komplett jede Kritik erhaben. Vermutlich eines der wichtigsten Spiele dieses Genres für die Zeit auch.
Mhm. Nur leider, wie du halt sagst, wie fast jedes Nintendo 64-Spiel tatsächlich einfach ein Kind seiner Zeit und rein von der Spielmechanik und so weiter super toll, ja. Aber grafisch halt extrem schlecht gealtert.
Also die Grafik ist fein, habe ich gemerkt, ja. Also das ein Problem, vor allem von der PAL-Version, ist halt die Framerate. Die ist halt auf 15 oder so. Und das ist halt heutzutage schon rough. Gepaart damit, dass eben man keinen wirklich guten N64-Controller mehr findet, dass die alle ausgeleiert sind, dann spielt sich das halt erst recht schwammig. Ne? Wenn es halt so ein bisschen langsam läuft, der Controller nicht mehr optimal ist. Wenn man eben zum Beispiel die Version auf der Switch spielt, dann ist es fein, finde ich. Weil das ist die US-Version, das kann man schon spielen, aber ich würde jedem empfehlen, der es jetzt noch nie gespielt hat, vielleicht die 3DS-Version zu spielen, dann zum Nachholen.
Oder wenn man bereit ist, den eher illegalen Weg zu gehen, es gibt meines Wissens nach jede Menge ROMs, wo dann auch die Grafiken noch ersetzt wurden. Also diese mit höher auflösenden Patches. Mhm. Das ist natürlich dann auch klar, kann man sich auch geben, muss dann halt am PC gespielt werden in der Regel.
Ja, und dann ging es. Vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, dass eben in Ocarina of Time hat so ein bisschen eine neue Ära von Zelda eingeläutet. Klar, es ist ein 3D-Game, aber für viele war Ocarina of Time dahingehend ein Bruch, dass es angefangen hat, modernere Elemente in Sachen Spielführung anzubieten. Du hattest ja diese Fee Navi dabei, die literally dein Navigator war und dich wirklich belästigt hat zu, hey, du geh jetzt dahin, mach jetzt das. Und es hat damit zum ersten Mal so ein bisschen dieses Erkundungsding rausgenommen. Und das ist das, was eben bei vielen 3D-Zeldas so ein bisschen kritisiert wird, auch in der späteren Reihe, dass es eben nicht mehr ganz dieses Erkundungsding hat, was dann eben ganz später wieder komplett zurückgerudert wurde, 2017, wenn wir so weit kommen. Aber das wollte ich nur erwähnt haben, dass das eben so die im Grunde die Zelda-Reihe in 3D und 2D gespaltet hat, nicht nur designtechnisch, sondern auch von der Philosophie, wie es funktioniert. Aber genau, was du gerade wahrscheinlich sagen wolltest, ist, dass auch noch was anderes besonders passiert ist, nämlich, dass dann zum ersten Mal ein direkter Nachfolger erschienen ist zu einem Zelda-Spiel 2 Jahre später auf dem N64.
Genau, und jetzt wird es ganz obskur, warum ist er überhaupt in diesem Podcast, der Christian? Weil also zu Majora's Mask kann ich überhaupt nichts beitragen.
Okay.
Für mich, in meinem Mindset war es immer so, dass einfach Majora's Mask nur ein verbessertes Ocarina of Time ist. Und ich habe das, also das ist völlig bei mir, ja, ich habe gar keine Ahnung
von Majora's Mask. Okay, pass auf.
Tatsächlich.
Ich werde, es wird nicht passieren, ja, aber ich werde dir jetzt erzählen, warum. Ich werde jetzt dieses Spiel schmackhaft machen, okay? Erstmal, okay. Majora's Mask nutzt dieselbe Engine, aber ist wesentlich besser. Also natürlich ist es 2 Jahre Arbeit drin. Es ist sehr kondensiert. Das heißt, es ist nicht ganz so ausufernd. Die Prämisse von Majora's Mask ist folgende. Du kommst in eine Welt, die nennt sich Termina, weil du eben auf der Suche nach deinem Pferd bist, das dir wegrennt. Du bist im Grunde der Kind Link aus Ocarina of Time. Und die ganze Prämisse des Games ist, der Mond stürzt herunter und du hast 3 Tage Zeit, bevor der Mond einschlägt und die Welt ausradiert wird. Das heißt, das Ziel von dir ist es, dass du eben das abwendest. Das heißt, es läuft eine Echtzeituhr mit, nicht echte 3 Tage, aber halt du hast halt 3 Ingame-Tage Zeit. Und das Besondere an dem Game ist, jeder NPC und alles in dem Spiel hat einen Ablauf für diese 3 Tage. Du lernst später die Zeit zurückzudrehen und dann eben die Zeit zu resetten, aber die NPCs werden immer diesen Abläufen folgen im Endeffekt. Das heißt, du hast eine sehr lebendige Welt, bei der jeder Tag eben was anderes bietet und das Spiel ist so unglaublich düster. Es hat so eine Grundmelancholie, ja, weil du NPCs triffst, die mit der Realität konfrontiert sind, dass ihr Leben in 3 Tagen enden wird. Für ein Nintendo-Spiel eine absurde Idee, weißt? Also dieses
Spiel... Habe ich gerade so gedacht, tatsächlich, das ist ja wirklich schon sehr düster.
Das Spiel nimmt das Prinzip von Sterblichkeit und thematisiert es aber auf eine so geschmackvolle Weise, dass du hast so viele Sidequests, ja, wo du auch zum Beispiel ein Pärchen zusammenführst in den letzten Momenten ihres Lebens zum Beispiel. Und das macht dieses Spiel in meinen Augen sehr besonders. Also Majora's Mask ist auf jeden Fall ein Erlebnis, wie man es in wenig Spielen dieser Zeit vielleicht so findet. Das ist eben diese, heutzutage gibt es ja jede Menge Indie-Games, die diesen Gedanken auch nehmen, diese Melancholie und auch so die Trauer und so weiter. Und es ist wirklich sehr dunkel, aber und es ist schon bedrückend, aber es hat immer auch so diesen Hoffnungsfunken drin im Ganzen. Und das ist wirklich, wirklich besonders. Also wenn man dem Ding kann man auch eine Chance geben, ohne dass man jetzt Ocarina gespielt hat. Es ist auch auf der Nintendo Switch in diesem N64-Paket drin zum Beispiel. Es ist wesentlich kürzer, die Welt ist wesentlich kleiner. Die Hauptquest ist wesentlich schneller durchgespielt. Das heißt, wenn man auch hier, wenn man mal ein Zelda spielen möchte aus der Retro-Schiene und vielleicht jetzt nicht die größte Zeit aufbringen möchte, wäre Majora's Mask eine ganz klare Empfehlung von mir, weil viel von dem Mehrwert kommt aus den ganzen Sidequests, wo man sich natürlich dann entscheiden kann, okay, möchte ich mir das auch noch angucken. Und während eben Zelda in der Vergangenheit sehr darauf aufgebaut hat, dass man eben Items findet, die dann einem neue Gebiete erschließen, baut dieses Spiel auf Masken. Und die Masken verwandeln eben dann Link auch in den, also es ist im Grunde die Seele von Leuten ist in diesen Masken drin und wenn er die aufzieht oder von Wesen und dann wird er zu diesem Wesen. Und das ist teilweise auch wirklich, das sind verstorbene Charaktere von verschiedenen Rassen aus dieser Welt zum Beispiel die Zora sind so die Fischwesen und dann hat er eben die Maske dieses verstorbenen Zora, wenn er die aufzieht, dann wird er zu dieser Person, bekommt dessen Fähigkeiten, das spielt sich komplett anders, er hat neue Angriffe, er hat neue Movement-Optionen, sehr cooles Design und damit wirklich ganz klar ein anderes Game als Ocarina of Time.
Ich merke schon, ich hätte keinen besseren zu Zelda befragen können als dich.
Oh,
das ist ja, Hammer. So, lauter Infos, die ich zu den Titeln noch nicht hatte. Sehr spannend, sehr, sehr spannend.
Also auch hier wird große Empfehlung Majora's Mask, wenn man ein kürzeres Zelda sich mal anschauen möchte.
Ja, man fragt sich gerade, ob das nicht auch so Titel wären, die, ich meine, Majora's Mask gab es, glaube ich, auch ein Remake nochmal für 3DS.
Genau, ne? das ist tatsächlich, das hat ein paar Aspekte verschlimmbessert, aber die fallen einem nicht auf, wenn man nicht großer Fan vom Original ist.
Nachdem ich im Moment sowieso sehr im 3DS-Fieber bin, seitdem ich meinen, New 2DS XL bekommen habe, kommt das vielleicht auch mal mit drauf zum Anschauen. Ja, mal schauen. Wir machen dennoch weiter, würde ich sagen, oder?
Ja, klar, wir haben noch eine Menge vor uns, aber wir müssen irgendwo noch
tatsächlich.
Kurz, irgendwo auch, bei ein paar kann ich weniger sagen, dann ist es dann leichter.
Ja, auch dann direkt 2001, der Game Boy Color setzte sich durch weltweit und es gab die Titel Oracle of Seasons und Oracle of Ages, die auch, soweit ich weiß, zeitgleich veröffentlicht wurden,
genau.
Die auch irgendwie ineinander greifen von der Geschichte, richtig?
Das war wahrscheinlich ein Nachhall der Post-Pokémon-Zeit, ja, dass es eben dann von Spielen mehrere Versionen geben musste. Und Oracle of Seasons und Ages sind wirklich zwei komplett eigenständige Spiele, die aber, wenn man sie beide gespielt hat, bekommt man Passwörter und man kann dann ein True Ending spielen, wenn man beide gespielt hat. Man kann auch seinen Progress so halb mitnehmen in eins der anderen Spiele und dann hat es halt so ein paar Payoffs in der anderen Welt. Jetzt ist es jetzt nicht wirklich signifikant, aber es sind halt so nette Sachen. Das Spannende hier ist, die beiden Spiele haben jeweils einen Fokus auf Aspekte des Spiels. Oracle of Seasons ist zum Beispiel wesentlich mehr rätsellastig und Oracle of Ages ist mehr kampflastig. Das heißt, man kann hier so seine bisschen so aussuchen, was man lieber möchte. Sie sind sehr wie Link's Awakening optisch. Sind natürlich durch die Game Boy Color Grafik ein bisschen schicker und alles. Aber es sind auch klassische 2D-Zeldas von oben gesehen, hat einen ähnlichen Stil wie das erste Game Boy Zelda. Und sind beides vollwertige Spiele. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass da irgendwie was Großes in zwei Teile getrennt wurde, sondern sind beides vollwertige Spiele für sich.
Und ich kann mich noch erinnern, damals, als ich den Laden eben noch hatte, es sind tatsächlich aber so Spiele, die eher ein bisschen unterm Radar immer stattgefunden haben. Also das war nie so im Hauptfokus, dass Leute, die bei mir gerne eben die Zelda-Spiele kaufen wollten, dass sie irgendwas mit Oracle of Seasons bzw. Ages anfangen konnten.
Das hat sich ein bisschen gedreht, also das kann ich jetzt früher nicht sagen. In meinem Hinterkopf waren die Spiele immer sehr renommiert und heute sind sie auch schon sehr, sehr kultig. Also es gibt, glaube ich, auch tatsächlich keinen Re-Release irgendwie auf Switch, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es gab die in der Virtual Console.
Richtig.
Spannend noch zu sagen, wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass Nintendo nochmal Zelda weggegeben hat an eine andere Firma. In dem Fall, die beiden Spiele sind von Capcom aus Osaka. Mhm. Natürlich bekannt für Street Fighter, für diverse Sachen wie Final Fight etc. Und die haben
Resident Evil,
die haben sich gekümmert um diese beiden Spiele. Und auch hier merkt man ein bisschen dieses Gimmick, das in Ocarina of Time oder in Link to the Past vorhanden war, dass man eben dass man zwischen Welten wechselt im Endeffekt. Oracle of Seasons ist das Gimmick, dass man die Jahreszeiten durchschalten kann irgendwann und dann zum Beispiel steht man jetzt dann vor einem See und kommt nicht weiter, dann wechselt man auf Winter und dann kann man über den See rüber, weil dann da das Wasser zugefroren ist. Oder man geht in den Frühling und dann wachsen Ranken an der Wand, die man hochklettern kann. Das heißt, man muss da auch immer die Welt verändern, um weiterzukommen. Und Oracle of Ages lässt dich wirklich wechseln zwischen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Also ein bisschen wie Ocarina of Time. Aber auch hier, wie gesagt, sehr cool, weil es ist ja auch ein Gameboy-Spiel. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt sehr viel. Es ist klar, ich glaube, es sind Game Boy Color Exclusive Games, aber es ist ja trotzdem nicht jetzt massiv das Modul dadurch. Ja. Es ist auch eine relativ kleine Welt jeweils, aber was da drin steckt an Spielwert ist wirklich, wirklich groß.
Irre. Ja, also tatsächlich, es war, wie du gesagt hast, Game Boy Color exklusiv. Und das finde ich immer wieder das Faszinierende, dass einfach, obwohl die Module so klein sind, es geschafft wird, einfach absurden Spielspaß da unterzubringen.
Nee, es ist also wirklich eine Perle. Also die beiden Spiele kann man sich wirklich anschauen. Ich persönlich würde Link's Awakening vorziehen. Ich finde Link's Awakening nochmal besser, wenn man die so als Dreigestirn sieht, diese drei Spiele, weil es ein bisschen simpler ist. Die beiden sind schon sehr, jetzt nicht komplex, das falsche Wort, aber es baut so ein bisschen drauf auf, finde ich. Und ich finde, Link's Awakening ist so ein bisschen zugänglicher nochmal. Es sind trotzdem gute Spiele, aber man merkt ja schon das moderne Videospieldesign in den Oracle Games eindeutig. Jetzt, das klingt sehr negativ, aber so meine ich das gar nicht. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Es ist nicht ganz so Pick-up and Play wie jetzt irgendwie in Link's Awakening.
Es aber ist Link's involvierter. Awakening hast du mir eh schon. Okay. Link's Awakening hast du mir aber schon so schmackhaft gemacht. Ich denke, heute Abend ist meine große Zeit gekommen,
perfekt,
dass ich mir Link's Awakening anschaue. Ja, dann 2003 der Game Boy Advance erschienen. Und es gab dann einen Titel, nämlich The Legend of Zelda A Link to the Past als Umsetzung vom Super Nintendo, wie es so viele Spiele gab, die vom Super Nintendo portiert wurden auf den Game Boy Advance. In Kombination mit dem Four Swords Abenteuer. Und wie die Zahl 4 schon suggeriert, man konnte da zu viert ins Abenteuer ziehen. Aber auch da wirst du mir wieder mehr dazu sagen können. Ich weiß noch, man konnte halt einfach 4 Gameboys miteinander connecten, also 4 Gameboy Advanced Geräte. Brauchte man dann auch 4 Module oder ging das mit nur einem?
Ja. Also, also tatsächlich, das war ja mehr so ein Minigame, das eben an dem, also im Grunde war das ein Link to the Past Port. Das war ja zu der Zeit groß, dass man eben die SNES-Perlen auf den Advance brachte. Es gab ja auch Mario World, Yoshi's Island, es gab die Donkey Kong Country-Spiele und A Link to the Past war da keine Ausnahme. Und sie haben eben, um noch ein bisschen mehr Wert zu bieten, noch dieses Multiplayer-Ding dran gehangen, Four Swords Adventure. Das dann aber auch tatsächlich seine bessere Version auf dem GameCube bekommen hat später. Weil das war dann ein Spiel, das dann wirklich ein cooler Multiplayer-Titel war. Das hieß, ich glaube, es hieß auch einfach nur Four Swords Adventure.
Four Swords Adventures, genau.
Und da hast du eben dann mit diesem, es gab ja diesen Game Boy Advance GameCube Adapter. Weil du hast dann zum Beispiel, wenn du im Spiel in der Höhle bist, dann kannst du auf dem Display weiterspielen zum Beispiel vom Game Boy. Also ja, war halt ein Gimmick. Es ist nett. Es gab später auch noch andere Zelda-Multiplayer-Spiele, die ich aber auch nicht wirklich viel gespielt habe. Ich kann dir leider auch hier nicht ganz so viel zu sagen dadurch.
Was ich dann noch als kleine Randnotiz, es gab einen sehr, sehr schönen Game Boy Advanced SP. In, als Sammlerstück quasi.
Den goldenen meinst
mit
du?
Genau, den goldenen. Wobei, jetzt vertue ich mich gerade, kam der mit Minish Cap? Oder kam der mit
raus? Es gab, glaube ich, einen Minish Cap Game Boy Advance und es gab den klassischen anderen, meine ich.
Ah, okay. Oh Gott, jetzt will ich hier mit Wissen glänzen und am Ende vertue ich mich jetzt dann noch. Genau, es gibt auf alle Fälle einen sehr, sehr schicken.
Der goldene war der Minish Cap. Tatsächlich, das war das Bundle mit Minish Cap.
Okay. Können wir quasi gleich weitermachen, nämlich auch noch 2003 kam, und auch das habe ich mir damals aus den USA importiert, Legend of Zelda The Wind Waker für GameCube, was eine komplett neue Grafik mit sich brachte.
Das war
nämlich die damals
Das war damals so der große Aufreger, würde ich mal sagen. Da wurden Herzen gebrochen. Wie gesagt, wir kamen bei 3DS ja von Majora's Mask, was sehr düster war, sehr erwachsen. Und Wind Waker war ein Spiel mit einem, Inselszenario, mit viel Wasser, wo es auch ein bisschen um Segeln und Piraten ging. Und die Optik war super.
Und viel Sonne und viel Blau.
Und war sehr, sehr cartoony, die Grafik. Und hat eben Cell-Shading-Look genutzt, was damals eben auch hip war. Und das Spiel hat dann sehr viel Hass abbekommen im Vorfeld. Ungeachtet dessen, dass das Spiel spielerisch wirklich, wirklich sehr gut ist und einige tolle Aspekte bietet, auf die ich noch gleich zu sprechen kommen möchte. Aber hat sich es irgendwann gedreht. Weil man hat dann gemerkt, durch diese Optik ist das Game auch heute einfach noch wunderschön. Und es hat eben komplett andere auch Gesichtsausdrücke ermöglicht für Link und Co., die halt in der damaligen Grafik so sonst nicht möglich gewesen wären.
Und, also ich habe es damals gekauft auch und fand es auch tatsächlich sehr gut. Hab's halt nur nicht wieder mal beendet. Hab's aber eine ganze Weile gespielt. Und es gab da eine Version auch noch mit einer Bonus-Disc, bei der dann, ich meine auch Ocarina of Time und Majora's Mask
genau.
für den GameCube geportet mit dabei waren.
Und auch das Add-on für Ocarina of Time, das in Japan für das Disk Drive erschienen ist, fürs 64DD.
Das ist da auch noch mit da drauf.
Das okay, Ura, cool. Ura Zelda. Oder bei uns heißt es, glaube ich, okay. Zelda Ocarina Master Quest oder sowas, was halt so ein Remix ist von Ocarina of Time.
Mhm.
Aber ja,
Das, also, weiß ich noch, war ziemlich cool damals, dass irgendwie so als Vorbestellung gab es das eben als zweite Disc noch mit zum Kaufen.
Brutaler Value eigentlich. Wenn man heutzutage überlegt, dass man da drei Spiele im Grunde kostenlos dazu bekommen hat und vor allem auch drei große Spiele. Das war auch übrigens, ich habe on-stream eben eine lange Zeit angefangen, Zeldas Reihe nach durchzuspielen. Und ich glaube, ich bin eben hängen geblieben dann bei Wind Waker irgendwann. Aber zum Beispiel Majora's Mask habe ich eben da die GameCube-Version gespielt. Das eben die zugänglichste war auch für was am einfachsten zu streamen war irgendwie.
Ich kann mich noch genau dran erinnern, das wurde mir damals in die Firma geliefert, wo ich gearbeitet habe, mit DHL Express. Und ich konnte es dann, das kam irgendwie mittags, 13 Uhr, und ich konnte es nicht erwarten, endlich nach Hause zu gehen, um das spielen zu können. Ja. Großartig, schöne Erinnerungen auch.
Also Wind Waker hat so ein paar wirklich coole Sachen. Es hat zum ersten Mal, es hat sowas aufgegriffen oder gesetzt, was dann später aufgegriffen wurde in anderen Titeln. Man konnte von Gegnern auch Waffen aufsammeln, die hat man halt dann temporär in der Hand gehabt. Es war sehr viel Wasser, logischerweise. Also die Welt, die Prämisse ist, dass eben Hyrule irgendwann unter einem Ozean bedeckt wurde und man hat nur noch wenige Inseln. Aber dadurch hat so ein bisschen diesen Erkundungsvibe der alten Spiele sehr gut getroffen, wenn man eben dann durch die Welt segelt. Es ist so ein bisschen Zen. Man hat dann so ein bisschen so die ruhige Musik, dann hat man so die schönen Wellen und man fährt durch die Gegend, konnte auch viele Kleinigkeiten entdecken. Hat auch, der Nachteil ist, es hat so ein bisschen viel Downtime zwischen den, Anführungszeichen, spannenden Passagen. Aber rein designtechnisch sind hier die Dungeons vermutlich ein paar der besten. Also rein von Rätsel und spielerischen in der gesamten Reihe, in meinen Augen. Also ist auch ein Titel, okay. Den kann man sich durchaus nochmal geben. Ich bin sicher, der kommt irgendwann auch noch für die Switch oder dessen Nachfolger. Es gibt aktuell noch eine Version für die Wii U. Aber egal, also auch wenn man jetzt ein GameCube noch daheim hat irgendwo und das an die Röhre oder selbst an ein LCD ranhängt, das sieht heute immer noch gut aus. Also das Original-Game. Gar keine Frage.
Erinnere ich mich richtig? Es gab, glaube ich, meine ich auch so ein Dungeon, das war so Metal Gear-mäßig so ein bisschen, also dass man schleichen musste,
ja,
so
ja.
Stealth-mäßig.
Das war, genau. Großer Aspekt vom Spiel war auch ein bisschen Stealth, ja. Das war gleich am Anfang so, dass man muss im Grunde in die Festung des Bösewichts eindringen, um seine Schwester zu retten.
Das habe ich dann tatsächlich auch gespielt und das war beeindruckend und hat mich im Nachhinein, dass ich mich immer noch dran erinnern kann. Ja, ein Jahr später geht's wieder aufs Handheld. Genau. Das erscheint, soweit wie ich weiß, tatsächlich so ein Titel, der auch extrem beliebt ist, das Legend of Zelda The Minish Cap.
Genau, das ist auch wieder von Capcom entwickelt. Das heißt, die haben anscheinend mit Oracle genug guten Job gemacht, dass man da ein zweites Projekt hingegeben hat. Minish Cap in meinen Augen vermutlich eins der besten 2D-Zeldas. In meinen Augen, also der optische Stil ist Wahnsinn. Also grafisch ist es für jeden Zweifel erhaben. Es hat sehr coole Ideen. Man hat eben die Minish Cap auf seinem Kopf. Das ist eben ein Wesen. Und das Gimmick dieses Spiels ist, dass man sich eben runterschrumpfen kann auf die Größe der Minish. Die Minish sind wie so ein Gnomenvolk, so wie Wichtel, die einfach in der Welt leben. Und man muss eben für die Rätsel dann eben auf deren ihre Größe runterschrumpfen, kann dann zum Beispiel durch kleine Ritzen oder durch kleine Löcher in Häuser rein und kann dann dort agieren, kann sich wieder groß machen. Also wenn man auch zum Beispiel diese Sache mag, ist es ja so eine Trope, wenn so kleiner Charakter in normalen Umfällen, ja, wie wenn du zum Beispiel dann Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, weißt du, so, und hat dann denselben Charme. Also ansonsten kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich hab's durchgespielt, ich mochte es. Ich erachte es als sehr gut. Aber es ist eigentlich halt so, es ist sonst sehr der Formel nach einfach. Also es ist einfach ein Zelda, wie es im Buche steht. Aber auf jeden Fall auch eins von denen, wo ich sagen würde, vom Umfang her kann man sich das gut geben, wenn man sagt, man möchte jetzt vielleicht ein altes Zelda mal sich zu Gemüte führen.
Ist tatsächlich auch so, wenn ich da die Grafik sehe, habe ich direkt Bock drauf.
Ja.
Einfach sehr süß, so dass man denkt, ja, könnte man gespielt haben. Auf dann 2005 kam für den GameCube dann das Four Swords Adventures.
Was wir erwähnt
haben.
Sind
wir ja schon drauf eingegangen, genau. Können wir eigentlich quasi überspringen, weil mit Twilight Princess kam 2006 zum Start der Wii ein absoluter Brecher, den es, und es war eine Parallelentwicklung, kam für GameCube und Wii.
Mhm.
Und kam, wenn ich mich recht entsinne, wirklich sehr parallel zum Start der Wii.
Es war ein Launch-Game.
War ein Launch-Game,
Das war das Spiel, das ich mir mit Day One mit meiner Wii gekauft habe, war Twilight Princess. Auch ein Spiel, wo ich sehr hype drauf war. Ein Spiel, das so ein bisschen auch versöhnend war für die Szene, weil es eben nach Wind Waker wieder sehr düster war vom Look, sehr erwachsen. Sehr modern. War ursprünglich eine GameCube-Entwicklung. Die GameCube-Version ist dann später erschienen, nach der Wii-Version. Und weil auch die Wii-Version dann eben auch so das Aushängeschild, weil klar, sie wollten, dass das ein System-Seller wird, was auch passiert ist. Es nutzt die Bewegungssteuerung der Wii. Und man schwingt eben die Wii-Mode, um zuzuschlagen mit dem Schwert. Es ist nicht 1:1, aber halt schwingen heißt, Link greift an. Man nutzt die Wii-Mode für solche Sachen wie mit dem Bogen schießen. Und es ist wirklich auch ein sehr, sehr großartiges Zelda, weil auch genau wie Majora's Mask es mit sehr viel düsteren Elementen arbeitet. Es gibt sehr viel Passagen im Spiel, die wirklich auch Melancholie verströmen, ein bisschen so depressive Themen behandeln, ohne dass man es davon erschlagen wird. Aber es traut sich auch hier ein bisschen auf die dunklere Ebene zu gehen, was Geschichten erzählen angeht und erwachsen zu sein. Das mag ich sehr gern. Was ich an dem Titel nicht so mag, ist der sehr langsame Start. Es braucht so ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt.
Hat das nicht so ein ellenlanges Tutorial auch?
Nicht direkt Tutorial, aber halt die Anfangspassage, bis das Spiel aufmacht, dauert ein bisschen. Mhm. Weil hier ist die Geschichte auch so, dass dieses Twilight ist in der Welt und Link wird in einen Wolf verwandelt und trifft dann auf eine Entität, die Midna heißt, die dann mit ihm zusammen auf die Reisen geht. Und das Gimmick hier ist eben, dass Link sich in diese Wolfform verwandeln kann. Und dann eben Wolf-Link ist. Und dann, ja, das ist hier so, das ist im Grunde die Zeitreisemechanik oder die Schattenwelt dieses Spiels ist dieses Wolf-Links-Ding. Es ist wirklich ein tolles Game mit sehr viel Dungeons. Die Dungeons sind hier in meinen Augen spielerisch jetzt nicht so wertig wie in Wind Waker, aber die Dungeons strotzen nur so vor Seele und Ideen, was so Geschichten angeht. Also das ist hier ganz, ganz großartig. Vermutlich die besten Dungeons in Sachen Vibes und einfach, ja, Charakter, würde ich mal sagen, die es in der Serie gibt bisher.
Und die Fans wurden auch befriedet, weil man Abstand wieder nahm vom Cell-Shading-Look.
Ja, ja.
Und es war ein sehr viel realistischerer Look beim Spiel.
Fun Fact.
Also schon übrigens, comichaft so ein bisschen, aber eher realistisch.
Fun Fact übrigens: die GameCube-Version und die Wii-Version sind komplett gespiegelt zueinander.
Das heißt, stimmt, das Schwert ist auf der anderen Seite.
Weil Link ist von Haus aus eigentlich Linkshänder, aber da man eben dann gesagt hat, die meisten Spieler werden Rechtshänder sein, wollte man dann, dass Link das Schwert in der rechten Hand hat für die Wii-Mode. Aber da es natürlich auch dann einen Einfluss drauf hat, wie man Gegner trifft, haben sie einfach das gesamte Spiel gespiegelt. Und das ist dann darum spannend, weil wenn man die Spiele-Map von Twilight Prince auf dem GameCube über die von Ocarina of Time legt, dann sind so die wichtigen Orte ungefähr an denselben Stellen, was natürlich dann nicht mehr der Fall ist, wenn man es dann eben spiegelt für die Wii-Version. Das heißt, da merkt man, dass die GameCube-Version eigentlich die Ur-Version war.
Mhm.
Ja. Und hier gibt es auch ein Re-Release.
Das hatte ich lustigerweise auch gelesen. Das war so der Fact, den ich auch hatte, dass das. Ja, stimmt, für die Wii U gibt es das Spiel auch noch, richtig.
Genau.
Da wurde dann auch der Amiibo dafür noch veröffentlicht.
Genau, der Wolfling-Amiibo mit Midna auf dem Rücken.
Richtig.
Da Dann kommen,
und warst du dann...
Ja. Nee, was, bitte?
Warst du dann 2007, 2009 auch am Start, als Phantom Hourglass und Spirit Tracks für Nintendo DS erschienen?
Tatsächlich
weil
nicht.
Weil da ist... Gell? Und das waren auch die Titel, bei mir im Laden hatten die die wenigste Nachfrage. Die sind völlig irgendwie unterm Radar passiert.
Ja, tatsächlich habe ich aber das Spirit Tracks dann Jahre nach dem Release, also wahrscheinlich 2012 oder so, habe ich Spirit Tracks dann nachgeholt. Ich weiß noch, ich habe Spirit Tracks und Phantom Hourglass beide angespielt. Damals auf einer Flashcard für den DS. Ich meine, es war so gerade die Zeit 2007, wo ich dann eben mit der Schule fertig war. Dann bin ich losgezogen in die große Stadt und dann hatte ich kein Geld. Also war das eben dann die Option. Und ich hatte eigentlich im Hinterkopf, dass Spirit Tracks mir gut gefallen hatte. Und ich habe es nochmal nachgeholt und ich finde, das ist auch okay. Beide sind für Nintendo DS erschienen. Das heißt, beide nutzen das Gimmick des Touchpads dieser Konsole, dieses Handhelds. Das heißt, die Action passiert auf dem Touchpad und man steuert halt Link mit dem Stylus des Nintendo DS. Das heißt, man drückt in eine Richtung und dann läuft er in die Richtung so ein bisschen, ja. Es ist halt eine sehr indirekte Steuerung. Mhm. Und das ist, was mir nicht so gut gefällt. Also tatsächlich, die Spiele an sich bieten wirklich coole Ideen, haben auch tolle Prämissen, aber sie leiden halt sehr unter dieser Touch-Steuerung, finde ich. Und das macht es halt leider so ein bisschen, ja, sind in meinen Augen wahrscheinlich die schwächsten Teile der Reihe, der Hauptreihe. Nicht wegen dem Design oder wegen den Dungeons oder wegen der Grafik, sondern einfach, weil sie sich einfach nicht gut spielen durch dieses indirekte Kontrollieren von Link.
Schau, mir war jetzt nicht mal bewusst, dass die wirklich irgendwie zur Hauptreihe mitgehören. Ich hätte jetzt gesagt, nach Twilight Princess kam dann Skyward Sword und dass das so die Hauptreihe ist. Mhm. Aber ja, also auch wenn ich jetzt irgendwie aufzählen müsste, welche Zeldas es gibt, dass es Phantom Hourglass und Spirit Tracks gab, wäre bei mir immer wieder gerne sofort in Vergessenheit geraten.
Also es sind wir keine schlechten Spiele, aber wenn es auch keine, die jetzt Leuten, die jetzt sagen, sie möchten was spielen für die von der Reihe, empfehlen würde, persönlich.
Spirit Tracks war auch irgendwas so mit Eisenbahn.
Ja, das war aber irgendwas ganz cool eigentlich. Da bist du mit so einem Zug gefahren, dann hast du so die auf den Gleisen so die Geschwindigkeit erhöhen müssen. Das war schon cute. Also so ist nicht, aber ja, es ist da. Aber da ging es um Eisenbahn.
Okay.
Züge.
Ja, und wie schon erwähnt, 2011, es ist quasi so die Endzüge, jetzt bringe ich wieder Züge mit ein, die Wii liegt in den letzten Zügen, war eine unglaublich erfolgreiche Konsole und es erschien noch Skyward Sword dafür.
Und Skyward Sword hat eben endlich das den Spielern geboten, was sie seit Twilight Princess eigentlich wollten. Nämlich, dass du 1:1 dein Schwert mit der Wiimote steuerst.
Weil es eine Wii Plus-Unterstützung hatte wahrscheinlich, oder?
Genau, ich glaube, es ist zu der Zeit erschienen, dass eben diese Erweiterung für die Wiimote dazu kam, die eben dann noch genaueres Tracking ermöglichte, über, glaube ich, Gyrosensoren war es dann vermutlich. Skyward Sword, also wenn man jetzt sagt, Nintendo hat ja versucht, auch für ein Buch, die gesamte Zelda-Timeline in eine echte Timeline zu pressen. Mehr schlecht als recht in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema vielleicht. Und Skyward Sword ist eigentlich so der Nullpunkt. Also Skyward Sword ist so die, wenn man das sagt, man möchte es chronologisch aufziehen, dann ist das der Startpunkt der ganzen Spielwelt. Und ich bin, was das Game angeht, sehr gespalten. Ich finde, mir gefällt das Design von Link nicht in dem Spiel. Ich mag das Spieldesign nicht, weil es das vermutlich linearste aller Zeldas ist, was sehr gegen den Geist der Reihe geht in meinen Augen. Und ich mag das Kampfsystem durch diese 1:1 Bewegungssteuerung überhaupt nicht. Und das sorgt auch bei vielen anderen Sachen für so viel Murks einfach und für so viel Frust, weil es eben nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Und ja, also von den 3D-Zeldas ist Skyward Sword in meinen Augen absolut für mich das schlechteste Spiel. Ich finde sogar tatsächlich, wenn ich jetzt die DS-Teile rausnehme, vermutlich auch das, was ich am wenigsten allgemein mag von allen Zeldas.
Mhm. Ist aber, glaube ich, auch insgesamt so der Grundtenor.
Ja.
Also was ich so mitbekommen habe, früher auch bei der Kundschaft, also Skyward Sword war wirklich das unbeliebteste Zelda overall. kann man das fast sagen.
Es ist trotzdem immer noch ein sehr solides Spiel. Also selbst das schlechte Zelda ist immer noch ein sehr gutes Action-Adventure. Aber es hat halt einfach, es ist einfach überdesigned in meinen Augen. Es ist halt nicht mehr das, was ich halt damals gerne gehabt hätte von einem Zelda. Es, ja, und es steuert sich halt einfach, ja, ist halt, da war Nintendo ein bisschen zu Nintendo, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Das haben sie versucht, mit dem Re-Release auf der Switch ein bisschen zu lösen. Da gibt es ja das Spiel auch. Und da kann man immer noch mit den Joy-Cons diese Bewegungssteuerung machen. Aber es gibt auch eine Buttonsteuerung. Aber das ist halt, das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass du eben mit Bewegungssteuerung auch Gegner angreifst in bestimmten Winkeln. Und das ist halt, ja, das ist nichts Ganzes, nichts Halbes irgendwie gefühlt. Das, ja. Leider nichts für mich.
Hat auch nie, hat nie ein Remake oder Remaster bekommen.
Doch, doch, ja? Eben für die Switch. Das doch. War, was ihr meinte. Das ach, also das.
Ah! Entschuldigung.
Genau, und da gibt es eben auch die Buttonsteuerung optional.
Ah, okay. Das macht es dann natürlich ein ganzes Stück leichter. Stimmt.
Oder auch nicht, weil es eben, wie gesagt, absolut dafür ausgelegt ist.
Mhm. 2013.
Ja.
Link Between Worlds für Nintendo 3DS.
Der zweite Nachfolger und, zu einem, direkte Nachfolger zu einem Zelda-Spiel.
Richtig. wahrscheinlich hast du das auch gespielt, gell?
Das habe ich dann, das habe ich im Release-Jahr zu Weihnachten von meiner damaligen Freundin bekommen und ist in meinen Augen in meinen Top 5 Zelda-Spielen. A Link Between Worlds, ein direkter Nachfolger zu A Link to the Past. Mhm. Und was, es war einfach nach Skyward Sword einfach so der Palette Cleanser. Während Skyward Sword vermutlich das linearste Zelda aller Zeiten war, haben sie bei A Link Between Worlds überlegt, wie können wir das Spiel noch offener machen. Und sie haben es dadurch gelöst, dass man kann vollkommen frei angehen, in welcher Reihenfolge man die Dungeons des Spiels angeht. Und zwar dadurch, dass man die Items nicht mehr in den Dungeons findet, sondern sie in einem kleinen Shop sich leihen kann für Geld. Das macht erstmal das, dass eben es auch eine bessere Economy gibt, was eben das Geld im Spiel angeht. Und es gibt dir die Option zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Item und mache jetzt halt diesen Dungeon, weil ich darauf Bock habe. Und es ermöglicht einem so ein bisschen so mehr Freiheit, mehr Erkundung. Es ist dieselbe Spielwelt wie A Link to the Past. Sehr spannend auch, wie es gelöst wurde technisch. Und das es ist auch für ein 3DS, es ist ein Handheld-Game, ich glaube, ich habe es erwähnt, nutzt aber ganz normale Buttonsteuerung, keine Touchsteuerung. Hat so ein paar 3DS-Gimmicks, aber die sind vernachlässigbar. Und das andere Spielgimmick hier ist, es gibt auch wieder zwei Welten, wie in A Link to the Past. Und das heißt Schatten- und Lichtwelt im Endeffekt. Und man wechselt zwischen diesen beiden Welten, indem man im Grunde durch Spalten in der Realität geht. Also man kann sich als Link so, man hat die Fähigkeit, dass man zu einer Wandmalerei wird. Und das wird eben dann genutzt in vielen Rätseln, dass man dann sich durch dünne Ecken quetschen kann oder man eben an Wänden entlang gehen kann, um irgendwelchen Dingen auszuweichen. Und man kann eben durch solche Spalte gehen, um zwischen den beiden Welten zu wechseln. Also es ist sehr designtechnisch wie A Link to the Past, hat aber diese sehr schöne Komponente von, das Spiel ist komplett offen. Was auch ein bisschen schade ist, natürlich viele haben mochten es in Dungeons dann etwas zu finden, das einem dann was Neues eröffnet und so, was es auch immer noch gibt in gewisser Weise. Also die Dungeons haben immer noch Belohnung für einen, so ist es nicht. Aber das war schon ein cooler Versuch, mal sowas wieder offener zu gestalten.
Aber ich erinnere mich noch, das wurde auch damals sehr gefeiert, als es erschien.
Ja, ist auch ein brutal gutes Videospiel. Also es ist wirklich, wirklich gut. Es macht alles richtig, es sieht großartig aus. Und wie gesagt, es ist locker in meinen Top 5 Zelda-Games.
Okay. Cool, ah, das können wir nachher am Ende eh noch machen. Du darfst dann sagen, welche Spiele da die Top 5 für dich wären. Ich bin da leider raus, ich bin nur mit Link to the Past dabei. Ja, dann die Triforce Heroes war ein Multiplayer-Titel, richtig, der 2015 kam, oder liege ich da falsch?
Genau, das ist auch für ein 3DS. Das kannst du auch, wenn du unbedingt willst, kannst du das Spiel alleine spielen, aber es war eindeutig als Multiplayer-Titel ausgelegt, als Koop-Game. Es ist nett. Es ist nett. Ich persönlich würde es nicht als Teil der Hauptreihe zählen. Aber es existiert. Und ja, es ist okay, würde ich jetzt sagen.
Okay. Da kleine Randnotiz. Ich habe sowohl Triforce Heroes als auch A Link Between Worlds Factory Sealed im Keller liegen. Das sind die Titel, wo ich mir sehr sicher bin, dass die eines Tages mal eine massive Wertsteigerung haben werden. Und die gab es irgendwann für einen Zehner bei mir beim Großhandel. Und da habe ich welche von gekauft, weil, ja, das sind halt so Randnotizen irgendwo und dennoch beliebte Spiele, also gerade A Link Between Worlds, dass ich mir denke, eines Tages wird in 15 Jahren oder was, geht jemand her und sagt, Mensch, auf Nintendo 3DS gab's das ja. Und wird dann eben eher was Selteneres oder teurer sein, im perfekten Zustand. Da kommt der Collector von mir wieder durch, der seine Rente finanzieren will.
Vielleicht wird es auch einfach irgendwann Elektroschrott, Chris.
Ja, vielleicht. Dann ist das auch so. War keine so große Investition. 2017, die Switch erscheint. Es wird ein bahnbrechender Erfolg und ich kann mich noch genau erinnern, wie Breath of the Wild als Launch-Titel, sie machen es also wieder, so wie auch bei der Nintendo Wii, kommt als Launch-Titel Breath of the Wild und es war abartig, wie viel sich davon verkauft haben.
Ja, erstmal da spannend, die Wii U, die einzige Konsole, die kein eigenes Zelda bekommen hat. Die Wii U hat, hat eben die Remakes bekommen von Wind Waker und Twilight Princess. Und ihr eigentlicher Exklusivtitel, der eben jahrelang Entwicklung war, wurde dann eben zum Launch-Titel für die Nintendo Switch. Und Breath of the Wild, da muss ich jetzt, da kann ich auch eine schöne Geschichte erzählen. Ja? Ich war so ein bisschen, es war die Zeit, wo ich nicht mehr auf dem Zelda-Zug drauf war. Wir sind wieder bei Zügen, ja. Weil ich war durch Skyward Sword so ein bisschen verbrannt immer noch. Und Breath of the Wild im Vorfeld hat auf mich gewirkt, als wollte man da mit den Survival-Game-Hype der Zeit gehen, so durch Minecraft inspiriert etc. Man konnte auf einmal Material sammeln, Sachen zu kochen, man hatte Waffen sind zerbrochen, man hatte nicht mehr dieses eine Schwert sozusagen. Und ich habe mir dieses Spiel geholt. Ich weiß noch genau, ich bin zu dir in den Laden damals, habe meine Switch geholt, meinen Pro-Controller und meinen Breath of the Wild. Ich glaube sogar 3 Tage vor Release, weil es eben, ja, Local Stores waren einfach super. Und ich bin nach Hause mit der festen Absicht, dieses Spiel nicht zu mögen. Ja, so obskur, so crazy. Okay. Ich bin nach Hause und dachte mir so, ich weiß genau, ich werde dich nicht mögen wahrscheinlich. Und ich habe damals mit einem Freund viel drüber gesprochen. Und ich habe irgendwie dann 9 Stunden später ihm geschrieben, habe gesagt, ich würde es gern hassen, aber es ist einfach so unglaublich gut. Breath of the Wild, es gab eine Stelle am Anfang des Spiels. Ich habe mich wieder gefühlt wie der kleine Junge, der bei A Link to the Past ein Rätsel gelöst hat. Es hat genau dieselben Synapsen in meinem Hirn gefeuert und ich habe gemerkt, das ist genau das, was ich von Zelda möchte. Es ist komplett offen. Es schiebt dich in keine Richtung und du fühlst dich wie das kleine Kind, das durch den Wald läuft und Dinge entdeckt. Es ist absurd. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, das ist nicht mein Zelda, weil die sind halt dann mit Ocarina of Time aufgewachsen. Das ist vollkommen verständlich. Denen fehlt dann der rote Faden ein bisschen zum Beispiel. Für die ist diese Welt dann zu leer. Aber ich finde,
und zu viel Open World.
Ich finde, es ist unglaublich, wie Nintendo es hier geschafft hat, den in meinen Augen Geist der Reihe einzufangen und in ein Modul zu pressen. Das ist ein insanes Videospiel und ich habe gesagt, damals zum Beispiel, es wärmt mein Herz, dass ich weiß, es gibt da irgendwo draußen jetzt einen 6-Jährigen, der genauso in diesem Spiel sich verlieren wird, wie ich, als ich A Link to the Past gespielt habe in seinem Alter. Und
das ist geil, ja.
Dieses Spiel hat so seinen Zeitgeist dominiert, ja. Das war, das wie zum Beispiel auch aus Elden Ring erschienen ist, oder jetzt eben auch das, was wo wir gleich zu kommen, der Nachfolger, Tears of the Kingdom. Das war einfach, ein halbes Jahr war das einfach das Videospiel. Und zu Recht in meinen Augen. Es ist wirklich, wirklich brillant. Das ist ein sehr, sehr gutes Videospiel und einfach in meinen Augen die Quintessenz von The Legend of Zelda.
Meine Erinnerung an das Spiel ist dann noch, es war halt so erfolgreich, dass es typisch Nintendo, es war ständig ausverkauft. Es war immer wieder schwer zu bekommen. Nintendo hat halt die ganze, also gerade so das erste Vierteljahr halt. Und ich habe tatsächlich immer geschaut, Ware bekommen, egal woher. Ich habe aus England importiert. Ich habe französische Versionen im Sortiment gehabt. Hauptsache, ich bekam Breath of the Wild irgendwie rein, weil immer wieder Kundschaft kam und die wollten es halt immer wieder kaufen. Also das war ein absoluter Longseller und Nintendo typisch auch immer noch jetzt. Ich glaube, wenn du es jetzt kaufen möchtest als Retail neu, kostet das auch immer noch die 60 Euro.
Das werde ich, es würde mich nicht wundern, ich weiß es nicht, aber es würde mich nicht wundern.
Ja, sie haben ja bei der Switch nie irgendwie diese Nintendo Selects oder irgendwas eingeführt. Die Spiele sind einfach, die erfolgreich waren, sind immer gleich teuer geblieben.
Breath of the Wild kostet nach wie vor 50 Euro. Mhm. Gleich viel wie sein Nachfolger, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu dem zu sagen hast. Nämlich Entwicklungszeit von 6 Jahren, um auf der Nintendo Switch quasi jetzt gegen Ende nochmal, kommt noch ein exklusives Zelda. Und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Da noch der Hinweis, es gibt einen sehr langen und ausufernden Podcast bei nerdpodcast.de, wo sich der gute Laune Tim und der Nerdy über das Spiel auslassen, was ja TOTK immer abgekürzt wird, was ich ganz furchtbar finde.
Oh, ich weiß nicht, ich finde es okay.
Ich finde, man kann das schön aussprechen.
Also Tears of the Kingdom, auch ein direkter Nachfolger, führt die Geschichte und also ist dieselbe Spielwelt wie Breath of the Wild. Es ist teilweise, was ein bisschen schade ist, sehr inkonsequent. Es ergibt teilweise keinen Sinn, wie also Charaktere auf dich reagieren, als jemand, der davor die Welt gerettet hat im Endeffekt. Tears of the Kingdom ist für mich einfach eine logische Erweiterung zu Breath of the Wild. Also es nimmt alles, was Breath of the Wild gut gemacht hat und macht es besser im Grunde, technisch gesehen, spielerisch gesehen. Ich würde die beiden wirklich als eins sehen fast. Es ist sehr schwer, die beiden gegeneinander aufzuwiegen. Beide haben ihre Schwächen, beide haben ihre Stärken. Aber ich kann auch sagen, das war vermutlich eins der wenigen Spiele letztes Jahr, wo ich richtig reingefallen bin. Also ich habe Tears of the Kingdom bekommen und ich habe instant 80, 90 Stunden reingesteckt tatsächlich. Und ich habe jede Sekunde genossen. Und das ist auch was, meine Freundin, die auch zockt, habe ich selten auch so fanat ins Spiel gesehen wie das. Es war so, ich hatte meine Review-Copy. Und ich musste eine zweite Version kaufen, weil ich musste ihr eigenes Spiel kaufen, damit ich in Ruhe meins spielen konnte. Ja, weil es einfach, wir haben uns geprügelt darum, wer jetzt an Tears of the Kingdom ransitzen kann.
Und das ist ja so geil.
Und das war wirklich, hat so einen Einschlag gehabt. Und auch hier, das Spiel war ein halbes Jahr lang, war das einzige Thema bei mir auf Social Media, was ich gesehen habe. Es dauern neue Clips und neue, und das ist das Schöne an Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, was hier sagt, diese offene, dieses Erkunden. Jeder, der dieses Spiel spielt, wird dir andere Geschichten erzählen über dieses Spiel, was er erlebt hat. Nicht nur, weil die Welt so offen ist und so viele Geheimnisse bietet, sondern weil das Spiel dir so viele Möglichkeiten gibt, seine Rätsel, seine Konflikte zu lösen, dass kein Durchspielen wird identisch sein. Und das ist beeindruckend einfach, finde ich.
Das hatte ich gesehen, dass das ja auch so eine irre Physik-Engine hat. Gell?
Genau, bekloppt. Also ich hab Leute gesehen, irgendwie auf Twitter, so Physiker, die sagen, dass das funktioniert. Also man denkt sich so von wegen, man baut das jetzt und dann müsste es funktionieren. Und es funktioniert auch, weil in der echten Welt geht es so. Aber das ist nicht die echte Welt. Das musste jemand programmieren. Das und diese ganzen Rand-Szenarien musste jemand abdecken und sich überlegen, wie funktioniert das. Und es sorgt auch für einfach so viel Situationskomik teilweise. Ne? Das hat einfach, das ist Wahnsinn. Das ist so ein schönes Videospiel und eine so gute Fortsetzung zu dem, was Breath of the Wild war.
da vielleicht noch auf einer Hardware, die einfach 6 Jahre alt war. Genau. Und diese Hardware war schon zum Launch absolut top-notch. Also ja, typisch Nintendo halt. Ja. Und ich will ja gar nicht auf dieser negativen Note da irgendwie jetzt enden, dass einfach die Switch ist halt einfach keine in Relation zu einer PlayStation 4, die es ja damals auch schon gab, überhaupt keine potente Konsole. Und trotzdem ist die Nintendo Switch die Konsole, die ich am meisten immer noch rausziehe und darauf spiele. Weil einfach die Spiele, die es darauf gibt, perfekt mich abholen zum Zocken.
Ja.
Ist einfach, ist schlicht so. Matthias, wir haben
ja, sind wirklich
20 Zelda-Spiele durchgeknallt in den 80 Minuten. Ja, mir bleibt nur vielen Dank dafür, deine Expertise. Ganz kurz noch, was würdest du sagen, deine Top 5, einfach mal so aus der Pistole geschossen?
Also, die sind ungeordnet, ja. Meine Top 5, klar, A Link to the Past ist dabei, A Link Between Worlds ist dabei, weil beide eben, sind beide auch, ich meine, Nachfolge zueinander. Dann Breath of the Wild, ganz klar. Mhm. Ich würde heutzutage vielleicht noch Tears of the Kingdom dazu nehmen. Wenn es einen Slot einnimmt und ich hätte nur noch einen Slot übrig für ein letztes Zelda, dann wäre es Majora's Mask.
Okay.
Wenn man mir erlaubt, dass ich Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bündel zu einem, dann wäre es noch Link's Awakening. Also meine Top 5 sind Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, also das Bundle, Link to the Past, A Link Between Worlds, Majora's Mask und Link's Awakening. Das sind auch theoretisch die Spiele, die ich respektive jedem ans Herz legen würde zu spielen. Vermutlich A Link to the Past, A Link's Awakening, wenn man was eben was Kondensierteres möchte. Majora's Mask ist die schwierigste Empfehlung, weil es eben am schlechtesten gealtert ist, aber einfach halt was so Besonderes ist. Und Breath of the Wild ist einfach halt ein Spiel, wo man sich drin verlieren kann. Aber es ist auch natürlich dann damit das Schwierigste zu Ende zu bringen. Also, wenn man wenig Zeit hat, A Link to the Past oder A Link's Awakening. In allen Varianten, also auch die Switch-Version ist da. Das Switch-Remake ist großartig.
Und nachdem ich A Link to the Past ja mehrmals angefangen habe und dann immer an dieser Spiegelwelt irgendwie gescheitert bin, werde ich mir auf alle Fälle, das kannst du jetzt so nehmen, wie ich sage, als ich werde mir Link's Awakening anschauen.
Perfekt.
Und ich werde mir tatsächlich nicht mal die Switch-Variante davon anschauen, sondern ich werde die ursprüngliche Gameboy, vielleicht die DX-Variante.
Ich würde empfehlen Spiel DX. Ich würde dem Spiel DX allein durch die Optik, also es ist ein bisschen durch die Farbe, ist schon, dir geht nichts verloren, aber du hast halt einfach ein besseres Erlebnis in meinen Augen.
Mhm. Da müssen wir im Übrigen eines Tages auch mal drüber reden, über die ganzen ROM-Hacks mit DX-Patches, die es jetzt mittlerweile gibt.
Bei RW ROM-Hacks.
Genau. Da habe ich aber gestern nämlich ein bisschen recherchiert. Es gibt eine Wahnsinnsszene, die in den letzten 2 Jahren irre viele DX-Patches rausgebracht hat. Aber wie man so schön sagt, das ist das Thema für eine andere Folge.
Genau.
Wir bedanken uns erstmal ganz arg bei unseren Backern, die uns da tatkräftig unterstützen, beziehungsweise nicht tatkräftig, sondern eher monetär.
Monetär.
Monetär, genau. Vielen Dank an die Primebox.
An Robin396.
Vielen Dank an Mike Hogenkamp.
An David Mechler.
An den Christian Schicho.
An Mipa.
An den Serjoga L.
An Michael Bormann.
Vielen Dank an den Neidbert.
Dann auch an The Real Sutefan.
An den Lömon.
Ich bekomme es jedes Mal dieselben, ne? An Niam 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 Niam.
Vielen Dank auch an den Arthur Fräse.
Vielen Dank an Machtbrock22.
An Chrissy D.
Und Specky Meets. Und neu dabei, Chris ist der.
Die? JD1988, der von 3,80 Euro auf 10 Euro geupgradet hat.
Genau.
Und ich würde sagen, zu Recht hast du das gemacht.
Dann haben wir
jeden
noch
Cent wert.
Dann haben wir noch ein paar 15-Euro-Bäcker. Unter anderem vielen Dank da an Janes Just oder Janis Just.
An den Florian Sonntag.
Und an Pigeon.
Und mit verrückten 50 Euro dabei, der Axel Swiss.
Genau, vielen Dank an alle für den Support. Ohne euch wäre das Ganze hier nicht möglich. Und vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Erzählt eurem besten Kumpel und Nachbarn, dass es diesen Podcast gibt. Unter nerdpodcast.de findet ihr viele weitere Folgen. Mir war es wieder eine große Freude, mit dir gemeinsam zu plaudern. Wir hören uns irgendwann im Februar wieder, dann mit dem Buchstaben M.
Wie Mystical Ninja.
Ja, da habe ich dann genauso viel beizutragen.
Ich glaube, es wird Mario, würde ich mal spontan behaupten.
Stimmt, das, ja, ich glaube, also da werden wir dann nicht jedes Spiel nehmen und jedes
Spiel aufarbeiten. Doch, wir machen jedes Mario-Spiel einfach.
Mario war bei Tennis auf dem Gameboy der Schiedsrichter.
Ja, das ist korrekt. Und er saß in dem Paddle von Arkanoid drin.
Das stimmt, sehr gut.
Okay. Mit diesen
in
Fakten,
diesem Sinne, genau.
Beenden wir es für heute. Gut.
Genau. Gute Zeit. Bis demnächst. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.